Willkommen zu unserer Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria. Das sagt Ihnen Ihre Claudia Silberhorn für Sie hier im Studio in Balderschwang. Vorbereitung auf den Sonntag, Höre Israel mit Pfarrer Jörg Stengel aus dem Pfälzischen Landstuhl. Er wird uns mehr in die Bibeltexte hineinführen, die uns die Kirche für den kommenden Sonntag schenkt. Grüß Sie Gott, Pfarrer Stengel.
Ja, herzliches Grüß Gott, Frau Silberhorn, herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind.
Weltmissionssonntag ist der kommende 30. Sonntag im Jahreskreis. Und wenn wir noch letztes Jahrhundert viele Missionare von Deutschland in die Welt ausgeschickt haben, um den Glauben an Jesus Christus zu verbreiten, dann rufen wir uns jetzt unsere missionarische Sendung, ja, Grundberufung eines jeden Getauften ins Bewusstsein, wohlwissend, dass Deutschland, ja Europa, längst selbst wieder zum Missionsland geworden ist, dessen christliches Profil wieder geschärft werden muss, damit wir klar auftreten können. Das Blatt hat sich gewendet und wir sind eben nicht nur Gebende, sondern zutiefst auch Empfangende geworden. Und zuerst Empfangende von Gottes Wort an uns, was wir in dieser Sendung zusammen auch leben wollen. So möchte ich heute gerne jeden von Ihnen neu ermutigen. Lesen wir das Wort Gottes täglich. In ihm ist so viel verändernde und hoffnungsgebende Kraft für unser Leben. Und die wichtigste Aufgabe der Kirche in der jetzigen Situation mit den vielen Flüchtlingen ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Menschen brauchen eine Botschaft der Versöhnung und der Vergebung. Eine christliche Haltung, die vielen von uns verloren gegangen ist, ist wahrscheinlich die, nämlich der kindlichen Haltung vor Gott, die mit Einfachheit und Vertrauen ihn, den Geber alles Guten, bittet, so wie der blinde Bartimäus, der ganz präzise auf die konkrete Frage Jesu im Evangeliumstext, die wir gleich hören werden, antwortet: Ich möchte wieder sehen können. Jesus soll auch an uns heute Nachmittag nicht einfach so vorübergehen, sondern an uns handeln, aber bitten wir ihn auch ganz konkret, nicht so, Sie wissen schon, irgendwie wischiwaschi. Wir dürfen und wir müssen im Gebet konkret werden. Da genügt es nicht, wenn man in einer Notsituation ruft, Herr, erbarme dich meiner. Dann fragt Jesus zurück, wie sieht denn das Erbarmen aus? Wie stellst du dir das vor, was ich für dich tun soll? Es genügt nicht, wenn man in einer Situation, wo man Mangel hat, dass man eben betet, Herr, segne mich. Jesus fragt uns wieder, wie soll denn dieser Segen aussehen? Sagen wir es ihm ganz konkret, so konkret, wie es eben geht. Und deshalb ist die Frage, die Jesus stellt, das Zentrum des Evangeliums. Was soll ich dir tun? Was soll Jesus tun? Was würden wir auf diese Frage antworten? Was ist das, was wir uns von Jesus, von Gott wünschen? Was steht im Mittelpunkt unseres Lebens, unserer Sehnsucht? Und Jesus, was kann er für uns tun? Wir hören es auch in den Lesungen, da hören wir Verheißungen. Da steht, weinend kommen sie und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an Wasserbäche, an wasserführende Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. So bitten wir ihn jetzt in einem Gebet, das Pfarrer Stengel mit uns beten wird, um das Handeln des Geistes Gottes an uns. Und jeder von Ihnen, liebe Zuhörer, kann jetzt für sich im Gebet ganz genau formulieren, was Jesus jetzt in dieser vorliegenden Stunde für Sie tun soll.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Allmächtiger Gott, aus dem Reichtum der Heiligen Schrift schöpfen wir Trost und Erbauung, Mahnung und Weisung für unser Leben. Öffne uns jetzt ganz für das, was du uns sagen willst. Nimm alles weg, was deinem Wort in uns im Wege steht. Hilf, dass wir immer mehr nach deinem Wort verlangen, dass wir es lieben, gerade da, wo es uns herausfordert, wo es uns aus der Gewohnheit herausruft. Sende deinen Geist aus, auf dass er uns führe, wohin du willst, auf dass er uns jetzt, wo wir wieder über das Radio miteinander verbunden sind, reich beschenke und führe, wohin du willst. Wir wollen dir all unsere persönlichen, jetzt nicht hörbaren oder nicht ausgesprochenen Bitten vorlegen, im Vertrauen, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und deinen Weg zu gehen. Dank sei dir und Ehre und Lobpreis jetzt und in Ewigkeit.
Amen. Amen. Bevor ich jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag vorlese, Sie dürfen gerne sich auch in der Sendung beteiligen und hier anrufen, mitmachen, vielleicht auch mitteilen, was Sie bewegt hat, welcher Gedanke Ihnen zum Wort Gottes gekommen ist oder vielleicht auch ein Vorsatz, den Sie sich gefasst haben oder fassen werden. Die erste Lesung, da dürfen Sie aufschlagen, aus dem Buch Jeremia, das Kapitel 31, die Verse 7 bis 9. Jeremia 31, 7 bis 9. So spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude zu und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, Lob singt und sagt: Der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie, und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an wasserführende Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Israels Vater, und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn.
Liebe Zuhörer, diese erste Lesung stammt aus dem Abschnitt des Jeremia-Buches, den man das Trostbüchlein oder Trostrolle nennt, die Kapitel 30 bis 33. Gesprochen sind diese Worte eigentlich in einer trostlosen Zeit, Ende des 7. und Anfang des 6. Jahrhunderts, die Zeit der babylonischen Vorherrschaft, die Zerstörung Jerusalems, die dann in die Exilszeit mündet. Da ist Trost wahrhaftig vonnöten, aber verglichen mit der äußeren Situation geraten Worte des Trostes leicht in Verdacht, Vertröstung zu sein, Durchhalteparolen darzustellen. Der Tröster ist in Gefahr, als Phantast dazustehen, weil doch die ganze Situation, in der die Menschen stehen und die sich nicht wegdiskutieren lässt, eine andere Sprache spricht. Dahinein von Jubel und Jauchzen zu reden, das ist entweder völlig daneben oder derjenige, der so spricht, hat eine andere Perspektive, einen weiteren Blick, wie etwa der Matrose, der ganz oben im Mastkorb steht, der in der Ferne, wenngleich zuerst nur schemenhaft, das rettende Ufer sieht und den anderen zuruft: Land in Sicht. Land in Sicht, liebe Zuhörer, das ist die Sehnsucht derer, die in Seenot sind, die Unsicherheit und Bedrängnis erfahren, die ausgeliefert sind und Angst haben. Der Prophet ist es, der mitten in dieser Situation weiter sieht als mancher andere. Mag auch alles drumherum dagegen sprechen, Gott ist trotzdem da. Jeremia, mitten in die Situation der Bedrängnis gestellt, darf diese großartige Botschaft ausrichten. Der Herr hat sein Volk gerettet. Er leiht dem Herrn seine Stimme, der Prophet, indem er sagt: Ich bringe sie heim, sie werden zurückkehren. Gott ist größer, größer als die Ohnmacht der Menschen. Mitten im Leid ist er dennoch da. Die Verheißung, die der Prophet hier spricht, trägt geradezu messianische Züge, wenn hier von den Blinden und Lahmen gesprochen wird, die in dieser großen Sammlungsbewegung mitgenommen werden zu den wasserführenden Bächen und dem Weg, auf dem man nicht strauchelt. Der Trost besteht zuerst einmal darin, dass Gott da ist. Er ist da, sein Heilswille ist ungebrochen. Er ist größer als menschliche Vorstellungskraft. Er kann das Blatt wenden, wo Menschen keinen Ausweg mehr sehen. Aber er tut es oft anders, als Menschen denken. Liebe Zuhörer, als ich diesen Text betrachtet habe, kam mir in den Sinn, wenn wir diese Worte einmal über den engeren historischen Rahmen hinausdenken, kann er uns auch ein Fingerzeig aus der Ferne sein auf die Sammlungsbewegung des neuen Gottesvolkes. Gott entreißt die Seinen der Hoffnungslosigkeit. Er tritt auf als Vater, als Hirt, als Retter. So sehr sich Menschen nach Trost und Zuspruch sehnen, so groß bleibt auch die Herausforderung des Vertrauens gegenüber Gott. Traue ich Gott zu, dass er inmitten der Bedrängnis da ist, dass er sich nicht davon gestohlen hat, dass er zu seinem Heilsplan steht? Das Ziel Gottes bleibt das Heil seiner Kinder, das einmal vollends aufgerichtet werden soll und das durch Zeiten der Bedrängnis nicht aufgehoben oder zerstört wird. Traue ich Gott das zu? Da werden wir ehrlicherweise sagen müssen, das ist zumindest nicht leicht. Aber dennoch entscheidend, traue ich Gott zu, dass er da, wo alles menschliche Denken, alle menschliche Vorstellungskraft nur Untergang sieht, herausführen kann, will und wird. Trost oder Vertröstung, liebe Zuhörer, wenn ich Gott in das Korsett menschlicher Vorstellungskraft zwänge, dann kann ich seinen Trost nicht erkennen, denn es scheint ja von vornherein klar, dass es keinen Ausweg gibt. Und deswegen stellt sich hier die Frage, ich sage es nochmal, traue ich Gott zu, dass er der Ausweg aus den Ausweglosigkeiten des Lebens ist? Jeder von uns kennt unterschiedliche Situationen oder Gegebenheiten, die ausweglos erscheinen, größere oder kleinere, im näheren Umfeld oder auf der Ebene der Gesellschaft oder der Kirche. Und irgendwie hat auch jeder eine Vorstellung, wie es denn passieren sollte, dass diese Bedrängnis aufhört, auch dann, wenn menschlich gesehen diese Vorstellung unrealistisch ist. Wenn ich mir überlege, Jeremia hat am Ende seines Lebens eigentlich nur Untergang gesehen, die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, Beginn des Exils. Und was macht er? Er fordert zum Jubel auf. Schauen wir auf den ersten Vers, da heißt es, jubelt voll Freude, jauchzt, Lob singt. Also entweder ist da einer verrückt oder er hat eben, wie vorhin gesagt, den tieferen Blick. Er sieht etwas, was andere nicht sehen. Und da sagt er, der Herr hat sein Volk gerettet. In dieser Situation, er hat es gerettet. Der Prophet geht also davon aus, Gott behält die Situation in der Hand. Er traut ihm offensichtlich nicht nur zu, dass er retten kann, sondern in ihm ist diese Rettung schon da, obwohl es äußerlich ganz anders aussieht. Deswegen, der trostvolle Klang dieser Lesung ist das eine. Aber um wirklich da hinein einzustimmen, braucht es dieses andere Vertrauen in Gott, ihm zujubeln, ihn preisen, ihm zutrauen, dass er schon gerettet hat, worein menschliches Denken nur sagt, unmöglich, verrückt. Gott den Willen und die Macht zur Rettung zutrauen, von ihm groß denken, ja grenzenlos. Dazu brauchen wir einen Weitblick. Vielleicht in diesem Sinne auch schon ein Stichwort für das Evangelium, das wir dann später noch hören und betrachten wollen. Aber zuerst etwas Musik und dann der Blick auf die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief.
Unsere Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Referent, Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl, er bringt uns die Texte vom kommenden 30. Sonntag im Jahreskreis näher. Vor der Musik haben wir bereits die erste Lesung aus dem Buch Jeremia gemeinsam betrachtet. Und jetzt schauen wir auf die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief, das 5. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines Hohenpriesters verliehen, sondern der, der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchisedeks.
Liebe Zuhörer, der Hebräerbrief macht zentrale Aussagen über das Priestertum Jesu Christi, den hohen Priester des neuen Bundes. Im ersten Teil des Briefes geht es um die Überlegenheit Christi über alle anderen Mittler der göttlichen Offenbarung. Im zweiten Teil um den Aufweis Christi als den wahren hohen Priester des neuen Bundes. Dann folgt eine Mahnung zum Festhalten am Bekenntnis, gerade weil Christus trotz seiner Größe den Menschen nicht ferne ist, sondern unsere Schwachheit auf sich genommen hat und so ganz nahe bei uns ist. In unserem heutigen Abschnitt ist einmal vom Mitfühlen des hohen Priesters die Rede, dann von der Erfordernis, dass er von Gott gesandt ist, sich also nicht selbst berufen hat, noch sich selbst berufen kann. Der zentrale Bezugspunkt, der dazu dient, den judenchristlichen Empfängern des Hebräerbriefes die priesterliche Rolle Jesu Christi nahezubringen, ist der hohe Priester. Unter dem Motiv des hohen Priesters können Sie sich etwas vorstellen. Die zentrale Aufgabe des Priesters ist die Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen. Diese Mittlerschaft nimmt ihre Notwendigkeit aus der Störung der Beziehung der Menschen zu Gott durch die Sünde. In einem Adventslied heißt es deshalb: Die Sünde schloss die Himmelstür, du öffnest sie, wir jubeln dir. Nicht Gott hat den Seinen den Bund aufgekündigt, sondern der Mensch wendet sich von Gott ab, indem er den Willen Gottes und dessen Weisung übertritt. Das ist mehr als eine bloße Formalität, ein bloßer Gesetzesverstoß. Das ist im Kern auch die Verneinung, dass Gottes Willen allein zum Heil führt. Und so ungefähr, ja, mein Wille, der steht darüber. Und dieses Heil, das Gott für uns bereitet hat, das ist das Ziel, in dem unser Leben seine Erfüllung findet. Die Vermittlerrolle des hohen Priesters erfordert das Verständnis gegenüber den Sündern. Deshalb wird er aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt. Der hohe Priester ist als Sünder einer von ihnen, aber durch seine Erwählung, die er sich nicht selbst nehmen kann, ist er für die Menschen da. Der Hebräerbrief versteht den Sünder übrigens nicht als Verbrecher, sondern als Unwissenden, Irrenden und Schwachen, dem durch den Dienst des hohen Priesters aufgeholfen werden muss und soll. Wie er für die Sünden des Volkes Opfer darbringt zur Versöhnung, so muss er auch am großen Versöhnungstag zuerst einmal für seine eigenen Sünden das Opfer darbringen. Vorbild für das Priestertum des alttestamentlichen hohen Priesters ist das aaronitische Priestertum. Wir haben es in der Lesung gehört. Dieses aaronitische Priestertum ist auf die Berufung durch Gott gegründet. Hier nun macht der Hebräerbrief eine wichtige Unterscheidung, indem er das Priestertum Jesu Christi nicht in diese aaronitische Linie stellt, sondern als nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet. Ein Motiv, das übrigens auch unser emeritierter Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern aufgreift. Priestertum secundum ordinem Melchisedek, also nach der Ordnung des Melchisedek, das ist Priestertum in Verbindung mit Königtum. So steht das Priestertum Jesu Christi nicht einfach neben dem aaronitischen, sondern über diesem. Christus hat die Fülle des Priestertums, weil nur er der Sohn ist. In diesem Sinn ist sein Priestertum nicht nur das Erhabenste, sondern er ist der einzig wahre hohe Priester des neuen Bundes. Er kann nicht nur mitfühlen, sondern in ihm sind Gottheit und Menschheit vereinigt. So führt er auf einzigartige Weise den Gefallenen, den Schwachen, den unwissenden und irrenden Menschen dem Vater zu. Im Unterschied zum hohen Priester des alten Bundes ist bei Christus kein Opfer für die eigenen Sünden erforderlich. Die Opfergabe sind nicht Böcke und Stiere, sondern er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm, wie es in einer Präfation heißt. Ein weiterer Unterschied, in dem das Priestertum Jesu Christi über den Rahmen des Vergleichs mit dem hohen Priestertum des Alten Bundes hinausragt, ist die Tatsache, dass im Neuen Testament zwar von der Sendung Christi durch den Vater, nicht aber von einer Berufung die Rede ist. In einem Kommentar heißt es, Zitat, die Berufung setzt die Inbesitznahme eines Menschen durch Gott und damit einen Wandel in seinem Wesen und Wollen voraus. Zitat Ende. Eben das aber kann über das Wesen Jesu Christi nicht gesagt werden. Vielmehr ist er der Gottgesandte von Anfang an, der nicht erst von Gott in Besitz genommen zu werden braucht. Dafür aber tritt Jesus selbst vielfach als der Berufende und Sendende auf. Denken wir nur an die Apostel. Liebe Zuhörer, das waren jetzt eine ganze Menge Überlegungen zu dem Vergleich des Hebräerbriefes zwischen dem hohen Priester des alten Bundes und Christus, dem einzigen und wahren hohen Priester des neuen Bundes. Schauen wir vielleicht bei dieser Gelegenheit auch auf das Priestertum der Kirche. Wenn Christus der einzige und wahre hohe Priester des neuen Bundes ist, wie steht es dann um den Priester der Kirche? Zunächst einmal gilt, was ich gerade gesagt habe. Christus, der nicht berufen zu werden brauchte, tritt selbst als Berufender und Sendender auf. Er beruft Menschen in seine Nachfolge, besonders die Apostel, denen er die Fortführung seiner Sendung anvertraut. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt er im Abendmahlsaal. Oder wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es kann also kein Zweifel bestehen, dass Jesus das Priestertum gestiftet, den Priester gewollt hat. Aber was tut dieser? Er verwirklicht nicht eine eigene Idee, ruft die Menschen nicht in seine eigene Nachfolge, sondern er führt das Werk Christi in seiner Kirche auf Erden fort bis zu dessen Wiederkunft. Er bringt nicht sein eigenes Opfer dar, erst recht nicht immer ein neues, sondern er feiert Kraft seiner Weihe das eine, das voll und letztgültige Opfer, das Christus dargebracht hat und uns im Sakrament der Eucharistie hinterlassen hat. Insofern ist das katholische Priestertum, und jetzt nehmen Sie bitte keinen Anstoß an dem Begriff, ein relatives Priestertum, das heißt konkret eines, das auf seinen Stifter Jesus Christus bezogen ist, also in Relation zu ihm steht, ja stehen muss. Ohne diese Rückbeziehung, ohne diese Rückbindung an Christus, könnte der Priester nicht das tun, was Christus will, in dem die Fülle des Priestertums wohnt. Halten wir uns noch einmal vor Augen, die wesentliche Aufgabe, die der Hebräerbrief dem hohen Priester zuschreibt, ist die Mittlerschaft zwischen Gott und Menschen. Als Mittel dazu wird hier vornehmlich das Opfer genannt. Priestertum ist Mittlerschaft auf der Basis des Opfers. Priestertum im Sinne der Kirche ist Mittlerschaft auf der Basis der von Christus selbst gestifteten Sakramente, unter ihnen in hervorragender Weise die Eucharistie, deren zentraler Inhalt das Opfer Christi ist. Wenn wir uns dies vor Augen halten, wird auch klar, weshalb viele Menschen den Priester bzw. das Priestertum der Kirche nicht mehr verstehen. Das Opfer ist ja da zur Sühne für die Sünden. Wenn viele Menschen Wenn vielen Menschen das Bewusstsein für Wirklichkeit und Gefahr der Sünde abhanden gekommen ist, wenn sie sie bagatellisieren oder gar bestreiten, dann brauchen sie in der Folge natürlich auch keine Sühne, darum auch kein Opfer und folgerichtig auch keinen Priester mehr, der ja zum Darbringer des Opfers bestellt ist. Das hat noch eine weitere Folge. Das Opfer des neuen Bundes, das Kreuzesopfer Christi, ist doch Gipfelpunkt seiner Liebe und Barmherzigkeit. Je größer nun die innere Entfernung vom Opfer, desto weniger spürbar ist die unfassbar große Liebe Christi, mit der er uns gerade hier begegnet, desto weniger werden die Menschen von dieser Liebe ergriffen und verwandelt. Der Priester wird zum Vollzieher unverständlicher als unzeitgemäß verdächtigter Handlungen. Man empfindet diese als langweilig, wünscht sich Abwechslung davon und fühlt sich vielleicht sogar noch durch die Amtsausübung des Priesters provoziert. Der Priester ist zum Dienst am Heil der Menschen bestellt. Als einer, der aus den Menschen genommen und für sie bestellt ist, bringt er Christus, indem er das Evangelium verkündet und die Sakramente feiert. Er steht wie die anderen in Schwachheit da und kann daher mitfühlen, wie es im Hebräerbrief heißt. Sein Auftrag ist, die Menschen zu Christus und Christus zu den Menschen zu bringen. Ich habe übrigens ein wenig gebraucht, liebe Zuhörer, bis mir der rote Faden zwischen unseren drei Texten gekommen ist. Wir hören ja nachher noch das Evangelium. Diejenigen von Ihnen, die die Texte schon vorbereitet haben, wissen es schon, und es wurde ja auch schon gesagt, es wird um die Heilung des blinden Bettlers Bartimäus gehen. Überall in unserer Jeremia-Lesung, hier im Hebräerbrief, den wir jetzt betrachtet haben, und nachher im Evangelium geht es um das heilende Eingreifen Gottes, damit die Menschen zum wirklichen Ziel und zur Erfüllung ihres Lebens finden, zur Gemeinschaft mit Gott. Gott heilt das Verwundete und Verlorene. Er nimmt gerade die Schwachen und Zerschlagenen mit. Bei Jeremia heißt es Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Im Hebräerbrief sind es die Unwissenden, Irrenden und Schwachen. Übrigens eine, wie vorhin schon gesagt, sehr erbarmungsvolle Deutung für die Sünde. Und im Evangelium wird es der blinde Bartimäus sein, der nach seiner Heilung Jesus nachfolgt, also zu ihm gefunden hat. Es geht noch etwas weiter mit meinen Überlegungen, aber vielleicht hören wir an dieser Stelle ein wenig Musik.
Mit den liturgischen Texten vom kommenden Sonntag, den Lesungstexten und dem Evangeliumstext machen wir Schritte auf den kommenden Sonntag zu. Die Texte, die wir in der Heiligen Messe dann hören werden, die sind stehen geblieben bei der zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 6 und hören jetzt in seinen Ausführungen weiter unseren Referenten dieser Sendung, Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl.
Ja, liebe Zuhörer, in der Schule oder an der Universität würde man jetzt sagen, wir machen einen kleinen Exkurs. Aber ich wollte doch auch noch auf das Leitwort dieses kommenden Sonntags kommen, der ja der Weltmissionssonntag ist, der traditionell im Oktober gefeiert wird. Was ist denn das Ziel der Mission? Menschen den Glauben bringen, diese Menschen Gott zuführen, damit sie zur vollkommenen Gemeinschaft mit ihm finden. Und bei denen, die schon auf dem Weg sind, besteht dieses Zuführen oft genug auch im Zurückführen. So gesehen ist Mission priesterlicher Dienst, Menschen zur Nachfolge Christi und zur Gemeinschaft mit Gott zu führen. Insofern passt der Weltmissionssonntag auf den vorhin erwähnten roten Faden noch mit drauf. Gerade die letzten Päpste haben die Notwendigkeit der Mission unterstrichen. Die Kirche darf nicht ein selbstgenügsamer Insiderclub sein. Christus selbst hat den Auftrag gegeben, hinauszugehen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Darum, liebe Zuhörer, wird die Frage des missionarischen Charakters auch immer ein Spiegel der Vitalität, der Lebendigkeit des Glaubens sein. Wer begeistert ist von Christus, der kann die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von der Einladung aller Menschen zur Gemeinschaft mit Gott in seinem Reich nicht für sich behalten, nicht zuletzt aus Liebe. Längst haben wir den alten Missionsbegriff abgelegt. Frau Silberhorn hat es auch schon vorhin einmal gesagt, wonach ja früher Mission eher aus einer Situation der Überlegenheit verstanden worden ist. Wir haben es, ihr habt es noch nicht. Stattdessen sprechen wir lieber von der Beziehung auf Augenhöhe heutzutage. Aber inzwischen wissen wir natürlich auch, dass Mission nicht nur die Ausbreitung des Glaubens in anderen Ländern und Völkern ist. Auch unser Land mehr ist Missionsland geworden, mehr denn je. Mitten im hochentwickelten Europa ist das Glaubenswissen und die Glaubenspraxis erschreckend gesunken und mit ihnen das Bewusstsein für die Kostbarkeit dessen, was uns Jesus Christus in seiner Kirche und durch sie schenkt. Da stellt sich die Frage, wie missionswillig sind unsere Gemeinden? Wie missionswillig ist der Einzelne, du und ich? Dazu ist es vielleicht einfach gut, sich einmal klarzumachen, Mission hat nichts damit zu tun, den anderen mit Druck oder Gewalt zum Bruder, zur Schwester zu machen. Mission hat vielmehr mit dem Zeugnis zu tun, durch das der andere für den Glauben angesprochen und für Gottes Zuwendung empfänglich gemacht werden soll. Wie steht es mit der Freude am Glauben? Wie weit dürfen Glaube und Glaubenspraxis in den Alltag vordringen, ihn vielleicht sogar verändern? Ist Glaube nur ein Hobby, einzusperren in den Privatbereich? Liebe Zuhörer, ich stelle diese Fragen nicht in den Raum, um alles schlecht zu reden. Aber ich denke, der Weltmissionssonntag will auch eine Anregung zur Erneuerung, sicher auch zur Neuevangelisierung sein. Und dazu gehört immer wieder das Mühen um einen lebendigen Glauben. Hören wir nun wieder ein wenig Musik, bevor wir uns dann dem Evangelium zuwenden.
Hören wir jetzt das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Markus-Evangelium. Anschließend dann die Auslegung, die Gedanken von Pfarrer Stengel. Sie haben dann die Möglichkeit, hier anzurufen und mitzumachen in der Sendung. 089-517-008-008. Schreiben Sie sich die Nummer auf, greifen Sie zum Telefon und ja, melden Sie sich hier, bringen Sie sich ein. Würde mich schon interessieren, was Sie über den ein oder anderen Punkt denken. 089-517-008-008. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: »Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!« Viele wurden ärgerlich und befahlen, ihn zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: »Was soll ich dir tun?« Der Blinde antwortete: »Rabuni, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm: »Geh, dein Glaube hat dir geholfen.« Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg.
Nur vordergründig betrachtet, liebe Zuhörer, ist es die Heilung des blinden Bartimäus, die den Mittelpunkt des heutigen Evangeliums bildet. Natürlich schauen wir immer recht aufmerksam auf die Heilungsgeschichten, die uns in den Evangelien begegnen. Die einen tun dies voller Sehnsucht. Ach, könnte ich doch auch von meiner Krankheit, von meinem Gebrechen, von meiner Sucht vielleicht geheilt werden, seufzen sie vielleicht in ihrem Herzen, wenn sie eine solche Geschichte hören. Andere vielleicht haben Schwierigkeiten. Ist das alles tatsächlich so gewesen? Um den heutigen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zu verstehen, dürfen wir uns nicht gleich darauf stürzen, dass Bartimäus am Ende wieder sehen kann, also geheilt worden ist. Der Evangelist selbst nennt überhaupt keine Einzelheiten, wie denn das alles vonstatten gegangen ist. Das legt die Vermutung nahe, dass er einen anderen Schwerpunkt hat. Schauen wir zunächst einmal auf den Zusammenhang. Es heißt, Bartimäus sitzt am Weg, der aus der Stadt Jericho hinausführt. Diesen Weg geht auch Jesus, und zwar in Richtung Jerusalem, zum Höhepunkt seiner Sendung. Das behalten wir im Hinterkopf, um nachher zu sehen, dass es dieser Weg ist, auf dem der Geheilte Jesus folgt. Die gesamte Perikope kann man in drei Abschnitte einteilen. Der Blinde und sein Schrei nach Jesus, die Begegnung und das Gespräch mit Jesus und schließlich die Heilung und die Nachfolge. Bartimäus ist blind. Das war er offensichtlich nicht immer. Er sagt ja später, ich möchte wieder sehen können. Er kennt also das Augenlicht und seine Kostbarkeit. Seine Blindheit macht ihn in der damaligen Zeit zum Bettler. Doch sehen wir seine Bitte um Heilung nicht einfach nur vor dem Hintergrund dieser äußeren Notlage. Jetzt hört er, dass es Jesus ist, der da mitten in dem Trubel vorübergeht. Bartimäus muss schon von ihm gehört haben und etwas von ihm wissen. Er ruft laut, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sohn Davids? So wird es auf dem Weg Jesu kurze Zeit später noch einmal heißen, wir wissen es, beim Einzug nach Jerusalem. Dann versucht man, ihn zum Schweigen zu bringen, diesen Bartimäus. Jesus kommt vorüber, da können wir doch keine Störung dulden. Und dann anschließend dreht der Bartimäus richtig auf, also richtig dynamisch wird es hier im Evangelium und er ruft lauter. Welch eine Hoffnung setzt er auf Jesus? Wie sehnt er sich danach, ihm zu begegnen? Und dann bleibt Jesus stehen. Er hat ihn gehört. Er lässt ihn zu sich rufen, begegnet ihm nicht von oben herab, also so als der Kleine, dem man im Vorübergehen sein Almosen hinwirft. Bartimäus darf kommen. Nun ermutigen sie ihn. Er ruft dich. Das Abwerfen des Mantels ist einerseits fast, als hätte man Bartimäus von einer Kette losgemacht. Wahrscheinlich hat er den Mantel abgeworfen, um schneller zu Jesus kommen zu können. Aber es hat natürlich auch etwas schonungslos Offenes, wie er da so halbnackt vor Jesus steht und die Sicherheit, die ihm der Mantel gibt, hinter sich lässt. Nun beginnt ein kurzes Gespräch. Die Frage Jesu, was soll ich dir tun, scheint zunächst einmal überflüssig, fast provozierend. Kann sich Jesus nicht denken, was das Anliegen dieses Blinden ist? Aber Bartimäus darf es selbst sagen. Jesus stülpt ihm nicht sein Programm über. Rabuni, ich möchte wieder sehen können, gibt er zur Antwort. Er wird in seinem Bitten konkret vom Erbarme dich, vom Allgemeinen, erbarme dich eben zu seinem Anliegen, ich möchte wieder sehen können. Und dieser Sehnsuchtsruf setzt das Vertrauen voraus, dass Jesus ihm helfen kann. Und jetzt kommt die Heilung. Und sie kommt, liebe Zuhörer, unspektakulär. Einfach mit einer Feststellung. Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht einmal, du sollst wieder sehen können. Einfach, dein Glaube hat dir geholfen. Und da sehen wir, was wir übersehen würden, wenn dieses Heilungsgeschehen nicht aller spektakulärer Darstellung entgleitet, geradezu nebenbei hier stehen würde. Heilung geschieht nämlich aufgrund des Glaubens an Jesus. Solche Kraft hat der Glaube. Auf ihn kommt es an. Damit hat der vormals Blinde weit mehr als das Augenlicht. Sein Glaube verbindet ihn ganz tief mit Jesus. Bartimäus geht nun offensichtlich nicht zur Tagesordnung über. Ziel erreicht, dann können wir gehen. Nein, die Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Er folgte Jesus auf seinem Weg, heißt es am Ende unseres heutigen Abschnitts. Und jetzt denken wir wieder daran, was das für ein Weg ist. Der Weg nach Jerusalem. Das heißt auch, er ist viel umfangreicher, dieser Bartimäus, viel umfangreicher sehend geworden, als nur, dass er wieder Bäume und Straßen, Menschen und Tiere erkennen und unterscheiden kann. Liebe Zuhörer, eine kurze Geschichte, die es aber in sich hat. Natürlich konfrontiert sie auch uns mit der einen oder anderen Frage. Das könnte zum Beispiel sein, wo bin ich vielleicht blind und bedarf der Heilung? Wo und worin suche ich Heilung? Vertraue ich darauf, dass Jesus sie mir geben kann und will? Suche ich nach Jesus? Rufe ich nach ihm, eventuell auch gegen Widerstand? Wie beharrlich bin ich im Gebet? Lasse ich mich rasch entmutigen? Wie steht es um meinen Glauben und was tue ich eventuell, um ihn zu stärken? Bin ich bereit, Jesus zu folgen? Vielleicht lasse ich es hier einfach mal gut sein, liebe Zuhörer, damit wir dann anschließend auch noch ins Gespräch kommen können.
Ja, danke Ihnen an dieser Stelle, Pfarrer Stengel. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier anzurufen und hier mitzusprechen. 089-517-008-008. Das ist unsere Hörertelefonnummer innerhalb des Landes, außerhalb des Landes 0049-89-517-008-008. Wir freuen uns, wenn Sie hier mitsprechen. Pfarrer Stengel, gleich mal beginne ich von meiner Seite. Sie haben zur ersten Lesung gesagt, Lobpreis in der Not war so dieses Stichwort. Wir lernen ja schon als Kind, wenn wir etwas bekommen, anschließend Danke zu sagen. Jetzt frage ich mich so, Lobpreis in der Not, das ist ja eigentlich wie schon Danke sagen, ohne was bekommen zu haben.
Ja, und das setzt eben dann dieses Vertrauen, diese Beziehung zu Gott voraus, dass ich sagen kann, eigentlich sogar fast egal, was du machst, es ist am Ende, vielleicht nicht gleich erkennbar, aber es ist am Ende für mich sicher zum Besten, wie du es willst. Ja, das geht sicher auch nicht von jetzt auf nachher, sondern das setzt auch einen spirituellen Weg voraus, den wir gehen müssen, eine gewisse Reifung. Aber ich habe selbst diesen Gedanken erst kürzlich gehört in einem Vortrag. Ich habe also sehr großen Gefallen dran gefunden, aber natürlich auch ein großes Fragezeichen ist da aufgeleuchtet. Machst du das eigentlich selbst so oder wie oft hältst du auch selbst deine eigene Vorstellung für das, in welche Richtung es dann gehen sollte? Stattdessen vielleicht einfach einmal mehr Gott zu preisen in dem Vertrauen, du machst es gut, du bist groß, du kannst mich zum Ziel führen.
Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, ein Aspekt, dass man selber einfach mal probiert und schaut, was da rauskommt. Einfach ein Weg, wie Sie auch sagen. Und ich kann selber auch bestätigen, dass es kostet am Anfang Überwindung. Und weil man bekommt es ja nicht mit den Kinderschuhen so einfach mit. Für die, die es mitbekommen, natürlich wunderbar, wenn sie da Vorbilder haben. Aber Gott zu preisen in einer Lage, die eigentlich irgendwie auswegslos scheint, ist ein Vertrauensvorschuss, den wir da geben. Aber zu sehen auch, wie sich unser Herz dabei wandelt, ist was Großartiges. Ich denke, da können Sie wahrscheinlich selber auch genug Zeugnis geben, wenn Sie selber auch in Ihrem Leben anwenden. Ein zweiter Punkt, der mir noch gekommen ist, zum Thema Mission. Sie haben auch davon gesprochen, für die Mission gerüstet zu sein. Ich frage mich, wenn ich so um mich herum schaue, wie viele Christen, wie viele Katholiken in unseren Gemeinden können tatsächlich vom Grundvokabular, von der Grundkenntnis ihres Glaubens aus, tatsächlich gerüstet sein für die Mission. Könnte da vielleicht dann auch ein Ansatzpunkt sein, um uns selber wieder neu zu rüsten?
Also das Wichtigste wäre sicherlich, dass wir auch wirklich wollen, dass wir missionieren wollen. Dann würde ich es nicht überhöhen wollen, jetzt, dass vielleicht jemand Angst bekommt und sagt, ja, was kann denn ich schon machen? Wie kann ich missionieren? Das ist zunächst einmal eine Sache, wie wichtig ist mir selbst eben der Glaube, und dann kann ich mit ganz kleinen Schritten anfangen, aber diese Begeisterung für Jesus und auch das, dass man spürt, dass er die Grundlage meines Lebens ist, dass er das Ziel meines Lebens ist, und so, das ist sicherlich auch, das hat eine Ausstrahlung dann, wenn wir unseren Glauben zu Hause einsperren. Es ist gut, also wenn wir zu Hause unsere Gebete verrichten, das ist ganz klar, und natürlich in der Bibel lesen und wenn wir in unseren Gottesdienst gehen. Und dann aber, ja, früher hat es ja geheißen im Lateinischen, ite missa est, es ist Sendung, dass wir hinausgehen sollen, dass das, was wir da in den Kirchenmauern getan haben, ja, auch hinaus will in die Welt. Und ich denke, wir dürfen auch jederzeit Gott bitten darum. Wir hatten es ja auch vorhin darum, vielleicht können wir ihm auch ganz konkret sagen, lieber Gott, hilf mir mit deinem Heiligen Geist, ja, Missionar, Missionarin zu werden auf meine Weise. Zeig mir, wo ich Menschen für dich gewinnen kann. Und auch das Radio zum Beispiel, das ist mir vorhin auch noch eingefallen, ist ja ein Werk der Evangelisierung, so hat Pfarrer Kocher gerade kurz vor der Sendung in diesem Einspieler auch gesagt, ja, das Radio, es kann Menschen ansprechen, deswegen, es gibt ja auch so viele Hörer, die sich darum bemühen, dass andere ein Radio bekommen. Gerade gestern habe ich wieder mit jemandem gesprochen, der also auch jemanden ein Radio gegeben hat. Auch das gehört dazu, also es muss nicht immer so der große Auftritt sein, und nicht unbedingt spektakulär sein, aber jedes Stück des guten Willens, das wirkt damit im Werk der Evangelisierung, im Werk der Mission. Sich Christus zur Verfügung stellen als sein Werkzeug, sich öffnen für ihn, seinen Geist.
Und dann würde er uns auch einfach zeigen, ganz konkret, wo wir die ein oder andere Tat tun können oder das ein oder andere Wort, was dann auch schon zur Ausbreitung des Reich Gottes beiträgt. Wahrscheinlich in ganz kleinen, normalen Dingen des Alltags. Nichts Großes, was wir uns da vorstellen müssen, sondern gelebtes Evangelium, umsetzen von dem, was wir gehört haben. Oder sich auch fragen, was würde Jesus jetzt tun?
Und auch das Gebet, wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass die kleine Therese ja einmal in die Mission wollte, dass das nicht ging, und sie mehr oder minder durch das Gebet auch sich für die Mission eingesetzt hat. Also da ist wirklich das, gibt es eigentlich keine Grenzen, wie wir uns da einsetzen können. Das Wesentliche ist auch wirklich, dass wir diese Botschaft weitertragen möchten, und dann wird uns der Herr auch zu unserem Teil, unseren Weg zeigen, wo es da hingehen soll, und wie gesagt, sich da vielleicht selbst auch nicht überfordern mit Erwartungen.
Also jeder kann eigentlich Missionar sein, egal wo er ist, egal wie es ihm geht, ob ans Bett gefesselt, dass er nicht aus dem Haus gehen kann, eben im Gebet oder für jene, die rausgehen können, jeder da, wo es ihm möglich ist. Ja, danke Ihnen für diese Sendung, Pfarrer Stengel.
Gerne.
Dass Sie sich hier auch als für Ihren priesterlichen Dienst, dass Sie sich hier auch bereit erklärt haben, uns das Wort Gottes näher zu bringen und uns vorzubereiten auf diesen Missionssonntag. Darf ich jetzt am Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten für uns alle? Und dieses gesendet werden in ihren priesterlichen Segen mit hineinlegen.
Ich möchte kurz diesem Segen ein Gebet voranstellen, das ich in den Materialien zum Weltmissionssonntag gefunden habe und das dieses Anliegen vielleicht auch noch einmal formuliert und fasst.
Gerne.
Dein Heil lass uns verkünden, Gott, von Tag zu Tag, mit segnenden Händen, mit heilender Berührung, mit notwendender Tat. Dein Heil lass uns verkünden, Gott, von Tag zu Tag, gegen das Dunkel der Angst, gegen die Last der Armut, gegen die Bedrohung der Gewalt. Dein Heil lass uns verkünden, Gott, von Tag zu Tag, über alle Grenzen, gegen alle Widerstände, wieder alles Unheil. Dein Heil lass uns verkünden, Gott, von Tag zu Tag, mit Liedern und Tanz, mit Anmut und Poesie, mit Herzen voll von Dank. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es begleite euch und alle, die zu euch gehören, mit seinem Segen und mit seiner Liebe, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Diese Sendung gibt's wie immer zum Nachhören morgen früh um 5 Uhr. Eine Wiederholung dieser Sendung. Sie können auch gerne einen CD-Mitschnitt bestellen oder unser Podcast- und Download-Angebot nutzen auf unserer Homepage www.horeb.org. Ihnen allen ein schönes Wochenende, vor allem einen gesegneten Weltmissionssonntag. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.